Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und der Tobias Ruf von Chiemgau24, der ist da. Servus Tobias.
Hi Lukas, grüße dich.
Der Winter lässt nach wie vor auf sich warten. Bevor wir über Ski reden, du hast dir am Wochenende ja die SkispringerInnen angeschaut und die sind da auf grünem Auslauf gelandet. Dieses hybride Springen da, dieses Mattenspringen zum Saisonauftakt, ganz kurz deine Meinung, hat das eine Zukunft? Schaut das gut aus für die Skispringer, für den ganzen Zirkus?
Also wenn es so weitergeht mit Klimawandel, Energiekrise und so weiter, muss es Zukunft haben. Und das ist genau der Punkt, an dem man jetzt arbeitet, was man jetzt auch tatsächlich ausprobiert hat. Hintergründe waren jetzt hier aber nicht Klimawandel, Energiekrise oder so, sondern die Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Man hat gesagt, man verlegt den Saisonstart sehr weit nach vorne. Skispringen geht normal Mitte, Ende November los. Man hat gesagt, man geht entsprechend Anfang November, um so wenig wie möglich mit den Fußballspielen dann zu kollidieren. Die nächsten Springen sind in Finnland 9 Uhr vormittags, springen da die Herren. Sonst ist 16 Uhr so in Stein gemeißelt der Abschluss des Wintersporttages, wenn ich gerade in Nordamerika Ski gefahren wird. Aber so versucht man da halt ein bisschen mehr oder weniger zu mit den Daten, mit den Zeiten ein bisschen zu spielen, zu jonglieren. Man sagt aber natürlich auch, klar, das sind alles Testfelder auch in Richtung Zukunft. Beschneiung ist im Skispringen natürlich ein anderes Thema, als es jetzt in einem im Skialpin oder eine Langlaufloipe zu beschneien, ist ein viel größerer Aufwand als eine Skisprungschanze. Nichtsdestotrotz, man kann diese Sportart, also angefahren wird auf einer Eisspur. Das ist im Winter so üblich. Man kann diese Sportart natürlich auch auf Matten ausüben. So, und da sagt man halt auch, hey, mittel- bis langfristig ist es definitiv eine Option, um diesen Sport auch tatsächlich am Leben zu erhalten. Und von den Fans vor Ort wurde es gut aufgenommen. Hat man mit Wisła in Polen natürlich auch taktisch natürlich gut gemacht, weil die Polen sind so Skispringen verrückt. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also gut, bei den Damen war nicht viel los. Da ist das polnische Skispringen aber auch absolut in den Kinderschuhen. Bei den Herren war die Hütte voll. Anhand der Zahlen, die ich jetzt für meine Arbeit ablesen kann, also ich mache ja Live-Ticker und verfolge da auch immer so die Zugriffsraten, die waren tatsächlich auch in Ordnung. Also es ist so, die Gefühle sind so ein bisschen zwiegespalten, viele tun sich schwer, weil man sich natürlich an diese ganzen Bilder auch gewöhnt hat, dass Wintersport weiß ist, auf Schnee stattfindet und Sommer-Grand Prix auf Matten stattfindet. Diesen Transport hat man nicht wirklich bei allen hingekriegt, aber kann mit einem Mal ja auch nicht so sein. So. Und wenn wir das erleben werden, dass es in Zukunft öfter der Fall sein wird, wird auch der gedankliche Transport einfacher sein. Und man arbeitet tatsächlich so im Hintergrund schon ein bisschen dran, dass man eventuell irgendwann auf weißen Matten springt.
Ja, und dann fällt. Das habe ich mir auch gedacht, ja, warum nicht weiß anmalen, dann schaut es auch gleich authentischer aus. Ja.
Aber total. Was ein Riesenvorteil ist, um jetzt mit Skispringen vielleicht dann abzuschließen, dass die Stürze einfach besser auch kontrolliert werden können. So. Weil oft ist verfangen sich, kennst du aus dem Alpin auch, ja, die Skispitze, die dann im Schnee hängen bleibt, was weiß ich, dass du mit einer in der Natur natürlich nicht alles genau planen kannst, aber die Matten sind halt immer konstant, immer gleich, keine Löcher im Boden, kein Stein, der irgendwo versteckt noch rumliegt, keine Eisplatte hier und da. Das ist natürlich in der Beziehung ein Vorteil. Alles aber gut, klar, ja. War jetzt ein Experiment, jetzt ist 3 Wochen Pause mit Skispringen und dann geht's in den normalen Weltcup rein ja, das ist die gewollte Pause gewesen. Oh Lukas, wir reden seit Wochen über nichts als ungewollte Pausen.
Ja, das ist die Alternative beim alpinen Weltcup, ist natürlich schwierig. Da kann man, es geht schon auch ein bisschen auf Matten. Wir denken an den Dave Riding, der auf Plastik hängen, glaube ich, zum Skistar geworden ist. Eigentlich hätten wir jetzt heute, wären wir da gesessen und hätten über den Speed-Auftakt der Frauen geredet. Der ist natürlich schon abgesagt, da in Zermatt. Zumindest ein bisschen hätten wir uns dann vielleicht gefreut auf Lech Zürs, auf die Parallelrennen. Nein, auch nix. Da ist auch kein Schnee. Da wird auch nicht gefahren.
Ja, und Schnee ist ja jetzt doch da, aber die Schneekontrolle ja. Kam zu früh.
Ja, ja, also es ist sich nicht rechtzeitig ausgegangen, sagt man bei uns. Und witzig irgendwie, gell? Weil der Elias Johann, der FIS-Präsident, wollte eigentlich diese Pause, dieses Loch stopfen im Kalender. Und jetzt haben wir das Loch im Kalender, das er genau gehabt hat, bevor er Präsident wurde. Zwischen Sölden und Levi gibt es keine Rennen. Vor 2 Jahren, da sind ja dann die Parallelrennen nach Levi verschoben worden. Deswegen hat es da auch diese Pause gegeben. Jetzt sind 4 Wochen Pause für die Frauen. Naja, wobei, die ist ja gar keine Pause, die sind ja gar nicht gefahren in Sölden. Und 5 Wochen Pause für die Männer. Da geht es dann nach der Woche in Levi, geht es in Lake Louise und in Killington für die Frauen weiter. Und auch in Killington schaut es auch ein bisschen traurig aus noch, dieser Rennhang. Mal schauen, ob das dann klappt. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, Tobias. Wir haben uns aber trotzdem was überlegt für diese Folge. Was haben wir denn heute vor?
Genau, also Improvisationskünstler müssen wir sein, Lukas, müssen wir auch für die Zukunft uns vorbehalten, weil der Fixstarter Rennabsage hat schon 700 Weltcup-Punkte.
Also genau,
das ist sportlich nach, ja. nach 8 Rennen. Deswegen improvisieren wir ein bisschen. Ihr habt es ja mitbekommen, ich war auf der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes und da hatten wir Journalisten die Möglichkeit, war eine sehr kleine Runde, länger und ausführlicher mit Wolfgang Mayer zu sprechen. Wolfgang Mayer ist BZW, war Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes. Wieso sage ich war? Man hat seine Position im Deutschen Skiverband ein bisschen abgeändert. Es gibt für jede Disziplin Sportdirektoren und Wolfgang Mayer ist der Obersportdirektor. Also er im Endeffekt leitet alle Sportdirektoren innerhalb der verschiedenen Disziplinen. Aha. Hat inhaltlich aber natürlich im alpinen Sektor weiterhin den Hut auf.
So. So wie der Elias, der Präsident der FIS ist, aber ihm ist ja auch irgendwie in erster Linie, hört man ja, bei den Alpinen mischt er sich am meisten ein.
Ja, ja.
Und die anderen sind, super Vergleich, dass ihr Wolfi Mayer jetzt mit Johann Elias.
Ich wollte gerade sagen, inhaltlich passt der Vergleich, aber auf ja, anderer okay. Ebene, da ja. lasse ich mir den Wolfgang Mayer nicht mit Johann Elias vergleichen. Ja. Gut. Genau, und ja, wir hatten die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und ich habe dir diesen Content auch geschickt und wir waren beide der Meinung, hey, das ist super, super guter Inhalt und den jetzt einfach runterfallen zu lassen, nur weil das Wetter nicht mitspielt. Nee, fände ich schade und deswegen werdet ihr jetzt gleich Klartext bekommen. Dafür ist der Kollege Wolfgang Mayer bekannt. Er äußert sich zum Rennkalender, zum Produkt Ski Alpin, auch zum Thema Energiekrise, meinungsstark, auf den Punkt, durchaus auch, ja, bisschen kontrovers. Ihr werdet meine Stimme öfter hören. Ich war ein bisschen in Diskussionslaune mit ihm. Kann man mit ihm natürlich auch super. Und wir haben uns da schon, ja, an der einen oder anderen Stelle haben wir uns da schon ausgetauscht und mir hat es total Spaß gemacht, mit ihm über Ski Alpin zu reden. Ist einfach cool, so ihm zuzuhören, wie was er über Ski Alpin denkt mit seiner ganzen Historie. Er ist ja ewig schon mit dabei. Super. So, und deswegen werden wir uns jetzt verschiedene Bereiche anhören. Wir moderieren im Endeffekt die Geschichte an, sagen dann kurz selber was dazu, aber die Bühne gehört natürlich hauptsächlich ihm. Heißt, ihr werdet jetzt verschiedene Bereiche hören. Bleibt's bis zum Ende dran. Es ist wirklich super gehaltvoll vom Anfang bis zum Ende.
Dann würde ich sagen, starten wir gleich rein.
Genau, dann so machen wir Thema 1, Lukas. Mhm. Das ist dann, wie gesagt, es geht um den Kalender, es geht um das Produkt Ski Alpin und die Energiekrise. Wie musste alpine Skisport im Profibereich darauf reagieren? Was für Maßnahmen kann man denn unternehmen? Wie sind seine Sicht der Dinge? Gehen wir rein.
Also das Thema, kann man ja nicht sagen, dass ich ein Kritiker von Zermatt war. Ich finde das gesamte Vorgehen, aber es ist meine Perspektive darauf. Das muss ich ganz klar sagen, gell, das ist immer meine Betrachtungsweise davon ist. Da gibt es andere Menschen, die haben andere Betrachtungsweise, können nicht leben. Ich persönlich glaube, und das habe ich ja immer so klar formuliert, dass es nicht zeitgerecht ist, dass das, was wir da jetzt geplant haben, dass es den Skisport eher schadet, wie das, dass es was bringt. Ich glaube, oder nein, ich bin überzeugt davon, dass man jetzt einmal akzeptieren müsste, wo der Wintersport sich einordnet. Wir müssen nicht das ganze Jahr oder das Dreivierteljahr Skirennen fahren, sondern wir müssen ja mal feststellen, dass wir von Anfang November bis Mitte März, da ist es ein attraktives Produkt. Aber wir müssen jetzt nicht am 20. Oktober schon anfangen. Aber ich möchte ausdrücklich sagen, dass das Rennen in Sölden, gell, das finde ich absolut top, wie sie es gemacht haben und auch was sie machen. Das Opening ist wirklich ein richtig gutes Opening. Es sind 15.000 Zuschauer da gewesen, es war eine super Stimmung, es war ein extrem gut präpariertes Gelände und es ist halt ein Riesenslalom. Das ist nochmal was anderes, also wie auf 3.800 Meter mit einer Abfahrt raufgehe. Weil ich weiß, dass wenn man das immer dann so sagt, dass es dann immer polarisiert. Der Meier ist gegen Zermatt. Ich bin überhaupt nicht gegen Zermatt. Ich finde das gesamte Vorgehen nicht richtig. Man muss in der Zeit auch einmal Akzente setzen können. Sagen, okay, ich habe den Schlag der Zeit gehört. Lass es uns bitte schieben, lass uns ein anderes Konzept geben. Lass uns diesen alpinen Skirennsport einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Mhm. Nämlich, wir akzeptieren und setzen die Hebel, um letztendlich mehr Mittel zu akquirieren, woanders an. Nämlich, jetzt weiß ich nicht, bis euch gegangen ist, habt ihr das Rennen angeschaut.
Ja.
Und was sagt ihr zu dem Rennen?
Geiler Sport.
Und was war das Geilste am Anschauen? Die Drohne.
Drohne fand ich gut, ja.
Wah, die Drohne, weil das zeigt Dynamik. Und da kann ich mich erstmal begeistern dafür, weil das ist jetzt mein Ansatz. Mhm. Nämlich zu sagen, okay, wir machen andere Fernsehbilder, wir bringen neue Techniken rein. Wir zeigen, und das war immer schon unser Problem, die Dynamik des Sports. Natürlich haben wir immer noch das Problem, dass wir die drei Dimensionen fehlt. Also wie steil geht es da runter? Aber das kann man, da bin ich überzeugt davon, dass man das schafft. Und dann muss das Event außenrum verändert werden. Also die Arenen, wo finden die Rennen statt? Wie werden sie übertragen? Wie bringt man die Leute her? Das ist mein Thema, wo ich sage, es muss ein Vorbild sein. Was Kitzbühel, was Wengen, was Adelboden, das sind die Schweizer ja führend und die Österreicher damit. Und das muss der Standard sein. Und ich glaube, dann kriegt das Gesamte einen anderen Wert. Also ich möchte euch nur ein Beispiel, damit ihr mich versteht. In Garmisch habe ich mit den Pistenleuten diskutiert, die sagen, ja, wir kriegen eine Entschädigung von 50 Euro oder weniger. Dann war die Vertreterin von Wengen dabei, die hat die ausgelassen, bei uns kriegt jeder 170 Euro. Und er sagt, ja, und dann ist losgegangen, ja, scheiß Verband und so weiter. Sagt sie, nö, nicht der Verband, wir als Organisator haben diesen Wert nach oben geschoben, weil Wengen einfach ein absolutes Top-Event ist. Und das muss es sein. Und dann kriegt man auch mehr Mittel rein, weil ich bin schon dafür, dass in dem Sport, und das wisst ihr ja, wer kennt, ich habe immer gesagt, in einem Sport, in dem kein Geld ist, der ist nichts wert. Und es ist so. Die Leute schauen zu, weil es brutale Preisgelder gibt. Die Fußballspieler, die 80 Millionen haben, werden ziehen mehr Leute an, wie der für 5 Millionen spielt. Und genau dasselbe muss man ja auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Aber es ist die Frage des Wies. Und das Wies liegt für mich nicht in der Lösung, dass ich jetzt dann in Südamerika-Weltcup fahre und dass ich im Anfang Oktober schon Weltcup fahre und dass ich bis in April-Weltcup fahre. Weil es interessiert dann keinen mehr. Und das ist halt mein klares Statement zu diesen Themen. Aber das ist meins.
Ja. Klar. Ja. Meinst du, ist es nicht nur das Interesse, so ein Punkt, der gefährlich für den alpinen Skiweltcup werden könnte, sondern auch Thema Akzeptanz? Wir reden über Klimawandel, wir reden Energieeinsparmaßnahmen und Leute, die jetzt vielleicht nicht direkt am im Herz am Sport hängen, sehen dann solche Dinge und sagen, passt das überhaupt in den momentanen Zeitgeist rein?
Also wenn man das jetzt einmal, also so ein Thema kann man jetzt von verschiedenen Seiten betrachten, wie alle Dinge. Ich persönlich sage, dass ich das komplett überzogen finde, was da von der Politik her abläuft. Die Leute mit diesem Klimathema so an die Wand zu nageln, dass sie sich gar nicht mehr raussehen. Was darf man denn am Schluss noch? Was dürft ihr noch? Nichts mehr. Ihr könnt euch auf den Baum rausschalten und Kokosnüsse runterschmeißen. Das ist letztendlich das Ziel. Ja, so schaut es für mich aus. Der Mensch, der lebt auf diesem Planeten, der verbraucht auch Energie. Und dann sage ich, okay, lass uns doch lösungsorientiert an die Themen rangehen. Lass uns Möglichkeiten finden, dass die Menschen Sport machen können, dass die Menschen in der Natur raus können und das eine respektiert das andere. Und das geht. Weil wir zum Beispiel, gell, wir wollen keine neuen Skigebiete haben. Wir wollen auch keine neuen Pisten haben, sondern wir wollen das, was wir haben, so nutzen können, dass eine Effizienz für den Menschen drin ist. Und als er sagt, schau mal her, wir haben 97% der Alpen sind unverbaut, keine Schneeanlage, nichts drauf und die 3%, warum kann man den jetzt so nutzen? dass es sinnvoll ist. Warum muss man dann wieder in ein Verbotsthema gehen? Warum muss man stigmatisieren und sagen, ja, die Skifahrer, was, wenn man dann alles auflistet? Hey, da sind wir doch mini, mini, mini. Das heißt, aber wir akzeptieren, dass wir uns beteiligen müssen. Aber ich finde, da muss man mal einen anderen Ansatz gehen dürfen, nämlich einen lösungsorientierten Ansatz. Weil ihr könnt es ja drehen und wenden, wie ihr wollt. Ich meine, ich weiß nicht, ob einer von euch gerne Auto fährt. Ja, aber ich bin schon immer gerne Auto gefahren. Ja, und ich fahre auch gerne mal schneller wie 80, vielleicht 95. Ja, das macht mir Spaß. Und warum muss ich alles dem unterordnen? Nur weil wir in Deutschland, weil die anderen sind ganz anders drauf, gell? Weil wir glauben, wir müssen die ganze Welt retten, sondern wir müssen für uns Lösungen finden und wir müssen Lösungen finden, wo man die Menschen sagt, schaut mal her, wir überzeugen euch, dass wir gute Dinge machen, aber wir gehen weg von den Verboten. Du darfst deinen Swimmingpool nicht heizen, du darfst deine Heizung nicht anschalten, du darfst was ich nicht machen. Hey, das finde ich so daneben, weil es spaltet extrem und jetzt haben wir natürlich Opfer und Täter. Und wir sind die Täter, weil wir fahren Ski. Ja, dann fahre ich halt Ski. Okay, weil es einfach geil ist. Und ich sage euch, ihr könnt einen Versuch machen. Weil ich bin mit dem Thema ja seit vielen Jahren konfrontiert. Nicht im negativen Sinne, dass man sich jetzt nur darüber aufregt, über den Kunst, sondern über das, was die Natur draußen gibt. Geht's bitte mal an einem Wochenende, wenn es kalt ist, geht raus und schaut euch mal die Leute an, die zum Skifahren gehen. Die fahren nicht 8 Stunden Ski. Die wollen einfach dieses kurze Erlebnis haben. Boah, ich bin draußen, schau das Weiß an und das und das. Und das ist die Masse. Und wir sind halt jetzt ein Teil davon, der halt, ja, wir sind dazu gebraucht, wird eine gewisse Popularität. Natürlich sind wir ein Wirtschaftsfaktor. Die Skiindustrie ist an uns interessiert, der Tourismus ist an uns interessiert, was ja gut ist, weil sonst würde es uns eh nicht geben. Und da sage ich dir, warum muss man die Leute immer stigmatisieren? Warum muss man das machen? Das müssen wir überhaupt nicht machen. Man könnte auch einen anderen Weg dazu finden. Warum müssen die Eishockeyspieler oder die Eisläufer jetzt dafür an die Wand genagelt werden, dass sie eine Eisfläche haben? Auch da kann man andere Lösungen finden. Und es gibt ja Techniken, die auch Energie bereitstellen, wo man es akzeptieren kann. Okay. Wobei wir das verschlafen haben. Also muss ich ja ganz klar dazu sagen, weil man hat es nicht richtig ernst genommen. Ich meine, diese Themen sind seit vielen Jahren. Man könnte schon vieles dazu verändern. Schaut euch bloß die Speicherseen an. Die Energie, die da abläuft, kann man 100% nützen, dass man einen Teil der Skigebiete komplett, wie soll man sagen, unabhängig macht. Aber es war halt keine Notwendigkeit da. Und jetzt ist eine Notwendigkeit da und dann sage ich, okay, jetzt ist eine Notwendigkeit, dann lass uns eine Lösung finden, lass uns machen. Aber hört auf, immer den einen als gut und den anderen als böse zu bezeichnen. Das ist eigentlich mein ganzes Thema da drauf.
Einige spannende Gedanken, wie ich finde, Tobias. Das Erste sagt, er sagt zuerst, es schadet mehr, als dass es was bringt, im Sinne von diese frühen Abfahrten jetzt auch in Zermatt. Ja? Wir müssen nicht unbedingt da dreiviertel Jahr lang Skifahren. Also er plädiert irgendwie auch für eine kürzere Saison. Und er sagt auch, dass von Jänner bis März irgendwie, bis Anfang März ist der Weltcup wirklich ein sehr attraktives Produkt. Und abgesehen davon ist schon eher schwierig. Ich finde spannend, dass jetzt immer mehr Leute da in der Branche auch dafür plädieren, dass man eben nach hinten geht und dann vielleicht die Saison noch ein bisschen rausstreckt. Ich glaube leider auch nicht, dass das wirklich unbedingt funktionieren wird, dass man bis Anfang April dann eben Anfang April noch auf den Gletschern noch Rennen fährt, weil da sind die Leute doch auch schon diesen Winter recht satt, oder? Dann ist Frühlingsgefühle kommen auf, ja. Und man denkt irgendwie schon ja nicht mehr wirklich ans Skifahren. Ich finde das Weltcup-Finale ist eh schon immer okay. Ja, wenn es nicht gerade super spannend zugeht, merkt man auch, dass das Interesse ein bisschen nachlässt. Und das ist irgendwie, ja, ich bin da am Zweifeln, aber ich merke halt, dass das so irgendwie die Idee von vielen ist. Aber das hat er ja gar nicht unbedingt gesagt, sondern mehr auch noch, dass es eben auch ein bisschen schlanker werden sollte. Und da habe ich auch so meine Zweifel. Es geht einfach immer, wurscht, wohin man schaut, es wird einfach überall immer mehr. Ich denke an Formel-1-Rennen, ich denke an die Fußball-WM, die wir jetzt haben, zum letzten Mal mit 32 Teams, das nächste Mal werden es 48 sein. Wir haben NFL-Playoffs, ist jetzt auch, weil es irgendwie gerade läuft, da sind auch auf einmal mehr Teams im Playoff als noch vor 3 Jahren, glaube ich. Es wird ja immer mehr und der Schritt zurück, den kannst du ja dann irgendwie nicht mehr argumentieren, auch die Fußball-EM, da ist es ja auch so. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, irgendwie, es klingt auch so super, Marco Odermatt hat ja auch gesagt, bitte von jeder Disziplin 10 Rennen, dann haben wir einen kompakten Kalender und dann haben wir Chancengleichheit. Ich glaube, man wird das immer noch und noch mehr ausquetschen wollen.
So, wo fange ich jetzt an? Also er sagt ja November bis März, und das finde ich tatsächlich gut. Dass du sagst, okay, man hat es jetzt natürlich auch gesehen, es macht keinen Sinn, so im Oktober dann im Endeffekt zu starten. Sölden schiebt man da ein bisschen beiseite, aber prinzipiell super schwierig so. Und Thema bis in den April rein, bin ich 100% bei dir. Und du, da braucht man auch nicht sagen, wir glauben, dass da das das Interesse nachlässt, sondern ich mache jetzt hier diese intensive Wintersportberichterstattung seit 5 oder 6 Jahren, und ich sehe ja nach jedem Wochenende meine Zahlen. So. Und Ende März ist in der gesamten Saison die schlechteste Periode, schlechteste Phase. So. Und wenn wir in den April noch reingehen, was die Skispringer jetzt zum Beispiel machen in diesem Jahr, Anfang April ist Skifliegen in Planitza, das Saisonfinale, da sitzen die in Planitza, sitzen im Liegestuhl mit T-Shirt, trinken Bierchen, kurze Hose, und du willst noch irgendwie Skispringen transportieren, Wintersport transportieren. Und unsere Zahlen, die brechen da natürlich ein. So. Und deswegen das Interesse, wenn es draußen wieder Frühling wird, wenn es sommerlich wird, da wirst du die Leute nicht vor den Fernseher kriegen, um Wintersport da konsumieren zu lassen. Deswegen bin ich dabei, Wolfi Meier, November bis März, Fokus auch auf die Kernprodukte, die wirklich gut sind. So, er hat uns unter der Hand auch noch, was heißt unter der Hand, ist jetzt nicht in der Aufzeichnung, hat er gesagt, wir haben doch die richtig geilen Rennen. Kitzbühel, Wengen, Adelboden, Garmisch, Quidfiel, das sind so die Top-Produkte. So, und je mehr, wenn man immer mehr aufbläht, schadet man auch diesen Top-Produkten, weil eine Übersättigung da ist, und irgendwann, ich merke es bei mir in meinem Konsum, was den Fußball angeht. Ich habe mir früher Dinge immer fix angeschaut, im fix dazugehört. Inzwischen, ich bin so übersättigt, dass ich nicht mal mehr Spiele von meinem Lieblingsverein immer und regelmäßig anschaue. Und das war früher, da hat sich mein ganzer Wochenplan danach gemacht. So, da ist das Spiel, egal ob Europapokal oder Bundesliga, und da bin ich zu Hause. Da hat Tobias Ruf keine Zeit für nichts und niemanden. Aber inzwischen denke ich mir so, ja, wenn ich das Spiel jetzt heute nicht sehe, in 3 Tagen ist ja wieder eins. Und dann in 3 Tagen ist wieder eins. Genau. Das ist halt, und das ist die Gefahr. Und dazu hat der alpine Skisport nicht das Standing wie eine Formel 1 zum Beispiel. Formel 1 kann sich's erlauben. Das ist im Skialpin nicht der Fall. Und deswegen ist es ein schmaler Grat. Und ich bin da bei ihm und ja, sehe im Endeffekt relativ viele Dinge auch ähnlich wie er. Auch das Thema Energiekrise. Klar muss jeder seinen Beitrag leisten. Aber was er natürlich immer auch ein bisschen überspitzt formuliert, sich auf den Baum setzen und Kokosnüsse essen, dass man ja keine Emissionen mehr ausstößt und dass man absolut klimaneutral ist, das spielt's nicht im Jahr 2022. Und da können wir Umweltbewusstsein haben, das würde ich von mir auch behaupten. Aber am Ende des Tages bin auch ich eine Klimasau. So, obwohl ich wirklich versuche, im Alltag drauf zu achten. Deswegen kann ich ihn da auch verstehen und kann da auch nachvollziehen, dass es für ihn natürlich jetzt auch nicht immer gerechtfertigt ist, dass das Brennglas gerade so ein bisschen auf dem alpinen Skisport auch drauf ist.
Ja. Was mir ein bisschen jetzt zu kurz gekommen ist, die Anreise ist beim Skiurlaub einfach ein riesengroßer CO2-Verursacher. Also da reden wir ja wirklich von, ich glaube, 3/4 der Emissionen.
Bis zu 80%.
Ja. Es sei denn, du schlafst dann auch noch in der Therme und hast durchgehend die Sauna in deinem Privatzimmer aufgedreht oder so. Aber eben, die Anreise ist ja wirklich relevant. Tobias, früher, das musst du dir vorstellen, hat es ein Angebot gegeben von der Austrian Airlines, ja, dass du in der Früh dich in Wien in den Flieger setzt, nach Innsbruck fliegst, dort auf den Berg transportiert wirst, einen Skipass dabei hast bei diesem Ticket, kannst du noch Skier ausborgen und am Abend fliegst auch wieder retour. Das ist, das gibt es heutzutage nicht mehr. Aber das nehme ich immer als Beispiel, dass man da, ja, vielleicht gibt es auch, wird es ja vielleicht auch aus Deutschland, ja, aus Norddeutschland, vielleicht gibt es solche Angebote ja auch nach wie vor.
Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin selbst kein Skiurlauber, weil ich ja immer arbeiten muss im Winter, aber das kann ich mir schon vorstellen. Wolfi Mayer spricht hier natürlich nicht für Skifahren als Hobby, sondern er spricht natürlich für den professionellen Skisport. Und wenn man wirklich alles mit Tourismus und sowas, also wenn man im Tourismus richtig ansetzen würde und natürlich auch der Profisport seine Hausaufgaben macht, dann wäre schon viel geholfen. Aber da steht dann auch natürlich der Bereich Tourismus und ja, das Hobby-Skifahren natürlich auch im Fokus. Ja? Ja. Und dass es nicht nur die Profis dann sein dürfen, bin ich voll und ganz bei ihm.
Wär natürlich auch wieder, finde ich, eine super Chance, eben, wenn du diesen Kalender, da reden wir seit ein paar Jahren drüber, endlich mal wirklich so gestaltest, dass es eben in der Nähe die nächste Weltcup-Station ist und du nicht durch Europa fliegen musst oder sogar Europa verlassen musst. Stell dir vor, du inszenierst es dann noch auch ein bisschen, oder? Ja, ich kann mich erinnern, wie wir die Michelle Giesing ganz am Anfang von unserem Podcast mal da gehabt haben. Die hat da auch davon gesprochen, dass sie, wenn es funktioniert beim Weltcup in der Schweiz, dass sie da gern mit dem Zug anreist auch. Natürlich, du kannst nicht 50 Paar Ski jetzt einfach mal so im Handgepäck tragen. Ja, ich weiß nicht, wie man das dann machen kann. Aber vielleicht gäbe es ja da irgendwie eine Möglichkeit. Und das ist eben auch noch ja die Anreise, zumindest bei den Profis.
Und sie sollen ja auch in Nordamerika fahren. Es ist ein Weltcup, so. Es ist ja kein Europacup. Aber nicht zweimal in einer Saison.
Genau, ja.
Und das sind halt Dinge, sorry, da macht man Schritte zurück anstatt nach vorne. Aber Mai ist ein Thema, können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Da wird der Fokus mehr und mehr drauf liegen. Und ich fand seine Ansicht spannend. Deswegen würde ich sagen, Lukas, gehen wir dann auch weiter.
Jetzt kommen ganz kurz noch. Ja. Ich finde super, dass er eben gesagt hat, eben jetzt sieht man, dass es eine Notwendigkeit ist. Das hat er ja auch wirklich gesagt. Und jetzt findet auch ein Umdenken statt. Ich denke nur, wie unfassbar mächtig auch, weil es so ein großer Wirtschaftsfaktor ist, die Seilbahnbetreiber in Tirol sind. Und auch da hört man jetzt, dass sie endlich mal dran denken, vielleicht ein paar Windräder zu bauen in Tirol. Ja, sowas. Solche Sachen. Es gibt ja schon ein bisschen was. Und das schönste Easter Egg war eigentlich für mich in diesem Blog jetzt, dass er gesagt hat davon, dass in Garmisch die Pistenarbeiter 50 Euro bekommen und in Wengen zahlen es 170. Naja, generell ist der Verdienst in der Schweiz ein bisschen höher, aber ja, und die können sich es natürlich auch leisten. Aber wenn man so ein Premium-Produkt auch anbieten will mit einem regelmäßigen Termin in Garmisch, dann muss man vielleicht auch da ansetzen. Ja, das hat er eben auch gesagt.
Gut, dann bleiben wir in Deutschland natürlich. Schauen wir jetzt aufs Sportliche. Er blickt ein bisschen zurück auf die vergangene Saison. Es geht um das Thema Thomas Dresen, der wieder mit dabei ist, welchen Wert er für die Mannschaft aus seiner Sicht auch hat. Er spricht wieder Klartext. Zufrieden ist er nicht. So viel kann ich schon mal spoilern mit der letzten Saison. Dann geht es um die kommende Saison und die sportlichen Ziele und wohin es denn gehen soll mit dem Deutschen Skiverband.
Also ich gehe mit der Erwartung rein, dass wir besser sind wie letztes Jahr. Also es, kann man viel darüber diskutieren. Ich habe eine ganz klare Meinung, ich bin nicht zufrieden. Und das meine ich jetzt nicht im Beleidigtsein oder in der Kritik, sondern mit bestimmten Ergebnissen. Ich war auch nicht zufrieden mit dem, was wir in Olympia geleistet haben. Es war nicht schlecht, aber es war nicht zufriedenstellend, weil wir wollen eigentlich besser sein. Und die Message muss verstanden sein. Wir sind ein Leistungssportverband und das versuche ich immer wieder den Leuten zu erklären, dass man erstens mal das akzeptieren muss, dass man Leistung bringt und zweitens, wir sind halt in einer gewissen Hinsicht eine Elite. Wir fahren bei den Besten der Welt und das muss man einmal akzeptieren können, weil ich weiß, dass in Deutschland Elite, blöd und so weiter, wir orientieren uns immer nach hinten, aber ich möchte nicht hinten stehen, ich würde ganz gerne vorne stehen und ich würde gerne mit unseren Sportlern, und es ist egal in welcher Disziplin, eine bessere Saison haben wie letztes Jahr. Definitiv. Ja. Wir haben zwar beim Alpin 10 Podiums gehabt und das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Aber ich habe natürlich jetzt dieses Jahr wieder den Thomas mit dabei und die Abfahrtsmannschaft hat sich gleich wieder auch neu formiert. Wir haben viele Personalveränderungen gemacht, nicht weil die eine schlecht waren, sondern weil es wie immer so ist. man muss einfach gelegentlich einen Wechsel reinbringen, da bringt man eine andere Ansprache. Weil die machen ja immer das Gleiche. So wie der Fußballer jeden Tag am Fußball geht, so gehen wir jeden Tag am Hang zu fahren. Und ihr wisst, wird der Trainer getauscht, nicht weil der eine besser und der andere schlechter ist, sondern weil er vielleicht eine andere Ansprache bringt. Und das ist unsere ganze klare Zielsetzung. Aber ich kann da nicht sagen, also ich mag es nicht tun. Ja, ich möchte natürlich 4 Medaillen oder 3 gewinnen. Ja, das will man immer hören von mir. Aber wisst ihr was, es kommt so, wie es kommt. Wenn man gut vorbereitet drauf ist und wenn man auch die Dinge in einem Zugstil umwandeln kann, nicht immer nur mit Druck, ihr müsst, sondern ihr könnt nämlich auf eure Ressourcen zurückgehen. Das, was wir leisten können. Und wir neigen aber oft dazu, es immer ins Außen zu transportieren. Ja, ich kann ja nicht so schnell fahren, weil die Österreicher haben mehr Geld und die Schweizer haben Zermatt und da dürfen die Deutschen nach. Das ist nicht meine Message. Meine Message heißt, wir wollen besser sein, wir wollen es mit der Weltspitze messen und wir wollen unsere Ressourcen, so wie es zu uns passt, so gut nutzen, dass wir uns halt einfach weiterentwickeln können.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, der Tom ist wieder da. Wie wichtig ist es auch so für die ganze Dynamik im Abfahrtsteam, dass er wieder zurück ist?
Jetzt würde das Jargon extrem wichtig nehmen, aber alles ist immer extrem wichtig. Der Tom ist halt eine Persönlichkeit da drin. Ist der beste Abfahrer, den Deutschland jemals gehabt hat und der ist jetzt noch nicht mal 30, wo er schon 2 Jahre Pause gemacht hat. Der strahlt natürlich aus. Ich meine, das haben wir auch immer wieder gesehen. Es gibt immer wieder Leute, die verstecken sich in Anführungszeichen, möchte ich sagen, also ich möchte es richtig verstanden haben, natürlich hinter der Größe von einem Dresen. Vater Dresen, gut, ist alles gut. Wir haben das schon immer wie soll man sagen, realistisch analysiert. Der Tom hat uns wo er in der Saison 1920, wo er so stark gefahren ist, hat er natürlich auch vieles zugedeckt, dass der Zweite und der Dritte ja bloß in Anführungszeichen 14., 18. oder 20. waren. Wir waren halt als Team stark, aber wir waren nicht vorne in der Spitze stark, also von 1 bis 5, sondern wir waren meistens stark von 15 bis 30. Aber das brauchst du auch, du brauchst die Substanz dran. Und der Tom ist natürlich jemand, der einen bestimmten kritischen Blick da reinbringt. Weil wenn der fährt, dann wissen die anderen auch, hey, wenn der jetzt schnell fährt, dann haben wir eine Orientierung an die Spitze. Bloß, man muss jetzt schauen, der war jetzt 2 Jahre draußen. Mhm. Also, dass es jetzt so geht wie beim letzten Mal, dass er kommt und Lake Louis gewinnt, das würde ich jetzt mal formulieren, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, das glaube ich nicht. Aber für uns hilft es, wenn einer da ist, der sich kontinuierlich über Rennen und Rennen an die absolute Weltspitze ranbewegt. Das zieht die anderen mit und wir haben das immer gesehen. Wenn du vorne eine Galionsfigur hast, wächst das Selbstvertrauen des ganzen Teams. Das war immer schon so. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben damals die Neureiter gekriegt und plötzlich haben wir eine Technikermannschaft da gehabt. Wir waren einmal die beste Slalom-Mannschaft. Da war der Felix der Heide auf und plötzlich war der Topferfritzen da und dann ist der Lulz ins Slalom gefahren und. Die wachsen schon. Und wir haben aber gesehen, wenn die verletzt waren, gell, wie das Selbstvertrauen ein ganzes Team bis im Nachwuchs runtergefallen ist. Diese Dynamik ist gigantisch. Also was das ausmacht, wenn du vorne einen hast, der aufs Podium fährt.
Aber jetzt hat es ja, korrigier mich, vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet von der WM in Cortina, eigentlich in der Saison 2021, gerade jetzt im Speedbereich Herren, doch noch ganz gut funktioniert, auch ohne Thomas Dresen. Mhm. Eine Saison später jetzt, das, was du auch gesagt hast, dass du nicht zufrieden warst.
Aber weißt du, da kannst du sagen, jetzt fange ich zum Schwafeln an, aber ich sage, wir haben versucht einmal das nachzuanalysieren. Mhm. Und was das größte Problem für uns war, dass wir mit diesem Corona-Thema die Kommunikation verloren haben. Unser Ziel war nur noch dieses Olympia. Das heißt, die Leute haben nicht mehr miteinander geredet. Die haben nicht mehr gesprochen. Wir wussten nicht mehr, was den Athleten bewegt. Sondern jeder ist runter vom Berg, hat sich sofort isoliert. Weil wir wollten ja unbedingt zu diesen großen Spielen nach Peking. Ja, wollten sie unbedingt. Dafür haben sie alles riskiert. Weil dann sind sie Heroes in Peking zu sein. Aber das Problem, was wir im Nachhinein gesehen haben, dass uns die ganzen Leute zerfallen sind. Wir wussten nicht mehr, wie es denen geht. Und jetzt sage ich immer das Beispiel, schaut euch das Fußballspiel an ohne Zuschauer. Was da für eine Kommunikation läuft. Jetzt denken wir, Fußball, da sind 70.000, die reden doch nicht. Die reden ganz wenig, die reden nur miteinander. Ja, ja. Und wir haben das auch gesehen danach. Wir waren total zerschossen. Aber nicht aus Bösartigkeit, sondern weil wir gesehen haben, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben die Leute nicht mehr zusammengehört. Wir haben nicht mehr kommuniziert. Wir haben den Athleten bei dem einen oder anderen Punkt gar nicht mehr verstanden. Jetzt gab es halt eine verschiedene Betrachtungsweise auf das Thema. Und das war schon eine der großen Lehren, dass wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal, egal was passiert, die Kommunikation nicht abreißen lassen, dass wir uns zu dem Athleten bewegen und der Athlet sich auch zu uns bewegen kann, weil wie gesagt, unsere Tagesabläufe waren brutal. Aufstehen alleine, essen alleine, Berg alleine, einfahren, rennen, fahren runter, alleine Analyse und Kollisionsding alleine. Um möglichst schnell ins Einzelzimmer zurückzuziehen und ja, nicht mit irgendjemandem Kontakt zu haben. Und das hat eine Wirkung gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann das Allheilmittel ist, aber der Mensch als soziales Wesen braucht diese Kommunikation und die haben wir komplett vernachlässigt. Deshalb ist es für mich eins der großen Argumente gewesen, warum wir uns teilweise so, ja, warum es uns zerlaufen ist. Jetzt hat es natürlich den einen oder anderen Trainer gegeben, der trotzdem einen sehr engen Draht gehabt, was er sieht. Der Brunnerbär zum Linus, das war schon immer noch. Die sind miteinander angereist, aber die meisten von den Speedfahrern sind möglichst alleine unterwegs gewesen, weil wir ja diese Auflagen hatten und weil natürlich dieses Peking im Raum stand. Deshalb glaube ich, dass das eine Basis ist, um bestimmte Dinge auch besser zu machen, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja. Was die ganze Isolation mit den Menschen gemacht hat. Ich habe es auch total unterschätzt. Gell? Also ich war am Ende der Saison mit dem Schweiger Christian Docker und dachte, was ist eigentlich bei uns los? Hey? Mhm. Ein sogenanntes Vorzeigeteam, komplett im Bock. Natürlich muss man dann die deutsche Situation sehen. Wir haben jetzt keinen Griechenmeier, keinen Meier, weißt du, so ganz brutal Kuri. Ja. Die können es schon allein machen. Aber unsere Stärke war immer, dass wir uns als Team getragen haben. Und da war dann natürlich der Christian, also der Schweiger war dann nicht, der hat es perfekt beherrscht. Perfekt beherrscht. Auch den letzten so zu platzieren, dass er immer ein Teil dieses Gesamten war. Gell? Und da wurden in den Mannschaftssitzungen ganz klar gesagt, hey, wir orientieren uns nicht nur an den Thomas, sondern wir schauen auch auf den Schweiger und wir schauen auf den, der jetzt, was weiß ich, 31. geworden ist, weil der gehört auch dazu. Und das habe ich so aus meiner Betrachtung als extrem wertvoll gesehen und das ist uns halt total durch die Finger gelaufen.
Ich finde da ganz spannend, Tobias, ich habe jetzt gelernt, das Hirscher-Paradoxon, das gibt es auch in Deutschland, ja. Das Überdecken von einem Superstar, der irgendwie dann, wenn der mal weg ist, man dann merkt, dass im Riesenslalom, zumindest aus ÖSV-Sicht jetzt, da nicht mehr so viel da ist. Steht ein bisschen im Widerspruch dazu, dass er gesagt hat, der Thomas Dresden, der zieht ja auch irgendwie das ganze Team hoch oder so ein Leader von einem Team. Aber ja, also vielleicht ein bisschen widersprüchlich auch, aber was mir sehr gut gefallen hat, irgendwie, er will das nicht gelten lassen, der DSV ist ein kleinerer Verband, das gefällt mir, also ja, er, weiß nicht, vielleicht nach so vielen Jahren im DSV ist es ja auch wirklich so ein bisschen automatisch, dass er sich keine Sekunde mehr darüber aufregt, dass er nicht so viele Mittel zur Verfügung hat. Aber das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und ja, natürlich, dass er auf einmal sagt, die Leute haben nicht mehr miteinander geredet. Ja. Für Olympia alles zu riskieren, die Leute sind zerfallen, das war natürlich jetzt spannend.
Fand ich super spannend, weil es nochmal eine ganz neue Perspektive von diesen Olympischen Spielen, mit denen wir beide uns den letzten Winter komplett beschäftigt haben. Du natürlich noch ausführlicher, weil du vor Ort warst als ich. Aber das schlägt nochmal ein neues Licht auf das, was vorher passiert ist. Und das war mir so im Endeffekt, natürlich hat man schon gemerkt, hey, die sind natürlich super vorsichtig. Es war, stand immer im Raum, oh, wer infiziert sich noch? Denk an Sarah Marita Kramer im Skispringen. Die hätte 100% die Goldmedaille gewonnen. Ja, und fährt 3 Tage vorher nach Willingen zum Weltcup und ist positiv. Aber das wirft nochmal ein neues Licht auf, wie belastend das auch für die Psyche gewesen sein muss. Mhm. Wenn du ständig, selbst wir hatten ja immer so, hoffentlich infiziere ich mich nicht, aber wenn davon wirklich dein großes Highlight abhängt, was das für ein psychischer Druck gewesen sein muss, wird sehr deutlich, fand ich mega spannend, kann mich auch mit dieser offenen Kritik, dass man nicht zufrieden ist, sehr identifizieren. Ich war es nämlich auch nicht. Und ich finde es gut, dass man da nicht groß die Ausflüchte sucht. Und ja, sportliche Ziele, gut, gehe ich auch mit. Und ja, kann ich im Endeffekt dann auch so stehen lassen.
Na und cool, dass er eben auch Selbstkritik übt, jetzt nicht im Sinne von nur auf Ergebnisse, sondern er stellt sich auch hin und sagt, um Gottes Willen, die Athleten haben uns ja dann plötzlich auch gar nichts mehr erzählt und irgendwie so, wir haben da ein bisschen was verpasst, also wir sind da schon auch mit Schuld, dass wir vielleicht nicht das ideale Umfeld dafür geschaffen haben, vielleicht hätten wir da mehr tun müssen. Das fand ich auch noch so cool irgendwie, dass er da jetzt das nicht als Gott gegeben, wenn man so will, hinnimmt, sondern dass man da durchaus anders arbeiten hätte können.
Das mag ich an ihm. Er ist meinungsstark, ja, vertritt auch klare Positionen, aber was bei vielen Menschen, die so sind, die sind ja null kritikfähig. Und das ist er nicht. Also er geht schon mit sich selbst auch in die Kritik und ins Gericht. Und das finde ich gut.
Ja, absolut. Na, sehr spannend.
Gut, jetzt kommen wir zu einem Teil, da werde ich ihm gleich ein bisschen widersprechen, wenn wir danach reden. Es geht jetzt um Van Dier, um Marken im Ski. Wohin geht denn hier die Reise? Sehr spannender Themenpunkt. Da diskutiere ich mit ihm auch on air sozusagen. Wir sprechen dann gleich nochmal drüber. Hören wir erstmal rein, Lukas.
Ja, ich mach mal weiter. Super. Ich würde, hab noch ein, zwei Fragen.
Ja, ja, ich hab Zeit. Bis auf die
Wand. Es hat ein bisschen Seifenoper-Charakter, was ich jetzt so mit Van Dier am Wochenende wahrgenommen habe. Diskussionen darum, wie ist denn deine Position zu diesen, naja, dann hieß es kurz danach, hat die L'Equipe gesagt, oh, der Christoffersen ist eventuell sogar mit einem Rossignol-Ski gefahren und man wollte da blöffen und dann war der Ski abgeklebt und auf der Startliste sind sie nicht aufgetaucht. Ich kenne die Hintergründe. Ich kenne die Hintergründe. Aber wie ist denn deine Sicht generell auf dieses, nennen wir es mal, Projekt Van Dier?
Also ich stehe dem Projekt weder negativ noch positiv gegenüber. Ich meine, man muss einmal schauen, gell, also was man wirklich damit bezwecken möchte. Möchte man, und das weiß man bei diesem FIS-Präsidenten nicht ganz genau, was er hier zulässt, möchte man die Verbände komplett entmachten, indem er Firmenteams aufstellt. Aber ich sage, wenn ihr natürlich so lange dabei seid wie ich, gell, dann wisst ihr, dass das alles schon mal da war. Wir hatten das in den 90er Jahren, da hat es dann geheißen, hey, Skiweltcup und Nationalmannschaft sind tot, scheiße, euch braucht keiner mehr. Mhm. Wir machen jetzt ein Vöckel-Team, wir machen ein Salomon-Team, wir machen ein Rossignol-Team, wir machen was weiß ich, ein Head-Team. Das war schon mal und das ist kläglich im Bach runtergegangen, weil keiner konnte es finanzieren. Du musst ja mal schauen, wie die Systeme laufen. Natürlich hat jetzt Van Dier mit dem Red Bull hinten drauf einen Geldgeber, den keiner mehr hat. Aber auch Kestle hat zum Beispiel so einen Geldgeber. Aber es ist die Frage, was haben die für Beständigkeit? Also wenn man dieses berühmte Wort Nachhaltigkeit verwenden darf. Und dann muss man sich im Gesamten mal anschauen, was macht man damit. Weil was ist denn die Aufgabe der Verbände? Weil wir sind die, die immer wieder für Nachhaltigkeit sorgen. Weil wir haben Topläufer und entwickeln dann wieder und junge Läufer. Jetzt, wenn ihr euch vorstellt, es ist ein Rennstall da, wie Van Dier, also wie die, da müssen die ganze Maschinerie der Verbände übernehmen. Ob das kann sich die Winterindustrie vielleicht bei einem oder zwei erlauben, aber nicht flächendeckend. Mhm. Das glaube ich nicht. Deshalb bewährt es nicht über. Und die ganze Show, die da drum gemacht wird, geht natürlich auch von Österreich, weil Österreichs Lieblingssohn der Nation, der Hirscher. Ja, der Hirscher baut jetzt Ski. Ja, cool. Was soll er machen? Vergönn ich ihm, wenn er Erfolg damit hat, ist es auch in Ordnung, aber das ist für mich etwas überzogen.
Aber ist ja eigentlich auch das Red Bull-Konzept, das ist ja 50% Getränk, 50% Marketing, wenn nicht sogar weniger. Und also den Anschein hat es gehabt. Haben wir nicht Vorboten gesehen, dass ein Henry Christoffersen bei der Besichtigung zu einem Pferdl Hirscher geht und mit ihm da im Endeffekt Dinge durchspricht? Hat das nicht Rennstall-Charakter da?
Ja, hat's. Oder? Aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird, weil das kann sich einer leisten, der so einen Konzern wie Red Bull dahinter hat. Jetzt gehst du mal zum Vöckl und fragst einmal, wie WF in Rennsport ausgibt und ob er glaubt, dass er die Trainer, die Physios, die Serviceleute nicht nur für einen, sondern für die, du musst ja dann andere Dimensionen denken, Weltcup, Europacup, FIS, dass sie das leisten können. Dann geht es uns so wie, dann hat er plötzlich 560 Angestellte da und das kann sich keiner leisten, da wette ich mit euch. Red Bull kann es. Deshalb darf man das nicht so überbewerten. Ich glaube, dass das Pendel sehr, natürlich machen die Show. Ich meine, ich war ja in Sölden. Ich weiß nicht, wer waren von euch in Sölden? Keiner. Habt ihr gesehen, wie Van Dier immer aufgetreten ist? Die haben 5 Audis hintereinander ausgeschoben, mit dieser Folie drauf und überall die Ski oben drauf. Und die sind nie alleine gefahren, sondern immer im Pult. Das heißt, du musstest hinschauen. Ja, klar. Oder zum Beispiel haben sie die Autos. Die haben dann die ganzen Busse, gell, unter der Wasser, da geht der Sessel drüber, der geht doch da am Parkplatz vorbei. Und dann bist du oben drüber gefahren und dann schaust du runter und siehst du nur Van Dier Autos. Ihr wisst ja, Red Bull ist extrem clever, was Marketing
angeht. Ja, genau.
Und das zelebrieren die. Weil die implementieren das dermaßen in den Köpfen der Menschen, dass es am Schluss nur noch Van Dier gibt. Gell. Und das andere, glaube ich, das nivelliert sich. Der Hirsch hat damals auch andere Ski gefahren, das weiß auch jeder. Der hat nicht immer nur Atomic gefahren. Aber das ist völlig legitim, das haben die so gemacht. wie auch immer, wenn du da jetzt anfängst, dieses Fass aufzumachen, das ist ein Fass ohne Boden, und außerdem ist es legitim, wenn die Ski haben und sie überziehen sie mit der Wanne, dann überziehen sie es halt, mir ist das wurscht.
Ganz ehrlich, tut es dem Sport gut, weil es bringt ja irgendwie neue Themen mit rein. Also ja, eine Dynamik ist schon da.
Zumindest bleibt der Sport und dann auch die Industrie im Gespräch.
Ja,
man diskutiert jetzt über Van Dier. Du musst mal schauen, wie schnell das ging, dass der im Weltcup ist. Das hat bisher noch keiner geschafft. In der hatte auch keiner so viel Mittel dazu, das so zu zelebrieren. Der hat von uns auch die Leute rausgekauft. Den Schuhtechniker Hubert Immler, einer der besten Schuhtechniker weltweit, hat für den ESV gearbeitet. Mhm. Der ist weg. Der arbeitet jetzt für Van Dier. Da waren wir jetzt nicht begeistert drüber. Aber Angebot und Nachfrage, wir konnten nicht halten, weil Van Dier deutlich mehr zahlen kann, wie das, was wir als Verband können. Und dann mussten wir es halt akzeptieren, dass er geht. Chris Krause, ein Weltklasse-Techniker, wurde halt dann auch rausgekauft. So ist es halt. Aber weißt du, mein Credo ist immer, nicht mehr nachtreten, sondern Lösungen nach vorne schauen. Da muss ich mir andere Lösungen aneignen als Verband, dass ich das irgendwie kompensieren kann oder auf andere Beine stelle. Und es hat man, ich habe schon immer gesehen, die Spitzen gehen immer brutal, aber die flachen ja wieder ein bisschen ab. Mhm. Ja. Und es ist natürlich der Christoffersen, ist natürlich jetzt, und dann wird er auch noch Dritter beim Ersten. Ja, das ist ja eine Dramatik, wie wir bei Shakespeare haben und so weiter. Und deshalb, ich schaue es mir gern an, weil der Skisport muss ja auch irgendwo präsent sein. Ihr seid so Medienvertreter, ihr kennt euch diese Show, die wir da machen. Und am Schluss betreiben wir bei alledem Leistungssport, wir betreiben auch eine gewisse Form des Entertainments. Ja.
Wenn die jetzt auf euch zukämen und sagen, wir wollen Fahrer XY ausrüsten.
Ja, klar. Weil die müssen ja dann in den Pool reingehen, das sind sie ja, weil der Wellinger flink
genau, springt
die von dir, dann ist es ganz legitim.
Ja.
Das wird von uns jetzt keiner was dagegen unternehmen. Das ist eher eine Auszeichnung, wenn man Red Bull dazu bekommt, weil die haben halt in der Zwischenzeit einen Status. Das ist eine elitäre Sportförderung, was die machen. Also zumindest sehe ich das so. Muss man natürlich ab und zu Obacht geben, dass das nicht kippt in der Sektensportförderung. Aber elitär, wer Red Bull hat, boah, das zeigt was, weil die nehmen nur die Besten der Besten.
Also dieser Standpunkt, ich bin da ein bisschen beim Wolfi Mayer, dieser Standpunkt, dass Van Dier daherkommt, Red Bull daherkommt und die Verbände entmachten will und Firmenteams aufstellt und dass das jetzt so in die Richtung geht, sein Argument ist ja auch, das gab's alles schon, das haben die Hersteller schon auch ein bisschen probiert, Nationalmannschaften sind tot, das hat es irgendwie in den 90ern schon gegeben, das wird er besser wissen als ich, aber man muss schon sagen, Verbandsarbeit ist natürlich mehr als Spitzensport. Die müssten ja sozusagen auch irgendwie dann, ist ja keine nachhaltige Geschichte, wenn sich Van Dier jetzt natürlich die Besten rauspickt, das wird so sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team Barilla gegen ein Team Grappos Limonade, gegen ein Team Toyota und da ist eben auch Team Van Dier Red Bull dabei, an den Start geht. Ich sehe das überhaupt nicht. Ist ja auch spannend, dass die USA, die haben sich jetzt Stiefel US Alpine Ski Team nennen sie. Ich glaube, man sagt wahrscheinlich Stiefel ist der Sponsor. Die haben einfach, ich sehe das so, die haben ein zusätzliches Sponsoring-Paket geschnürt, ja. Das kannst du gut verkaufen. Hey, wenn du uns so viele Millionen gibst für diese Saison, dann bist du jetzt unser Platinum-Sponsor und wir nennen dich halt als titelgebender Sponsor. Das hat's mich, also ich habe kurz überlegt, das hat es zum Beispiel beim österreichischen Tennisteam, Davis Cup Team, jetzt auch mal gegeben die letzten Jahre, dass die halt noch so einen Titelsponsor gekriegt haben. Ein bisschen affig, aber kriegst halt ein paar Groschen dafür noch dazu. Ja. Ich glaube halt, ich sehe das noch so, jetzt spezifisch zu Red Bull, die waren ja schon im Ski-Weltcup sozusagen aktiv und haben da sozusagen Werbung gemacht. Ich finde aber vom Exposure her gar nicht so arg. Ich denke, wenn ich an Red Bull denke, an Pudelhauben von der Linze Von, da ist dann immer natürlich prominent oben. Beim Marcel Hirscher, ja, der hat aus der Dose getrunken. Ich weiß nicht, wie viel das aufgefallen ist, weil auf dem Kopf war immer das Giebelkreuz von der Raiffeisen drauf. Die Esther Ledezka, der Dominik Paris, die haben das halt am Kopf, am Helm, aber ich weiß nicht, ob das so gut aufgefallen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich halt auch gedacht haben, eigentlich ist das, also wenn wir es machen, dann ist das irgendwie fast ein bisschen zu wenig. Oder ja, in Kitzbühel war es ein bisschen mehr, da ist, glaube ich, auf den Startnummern drauf und so auf der Hausbergkante so ein Torbogen. aber sonst glaube ich, dass sie sich vielleicht denken, okay, wenn man jetzt wirklich, was machen wir mit Ski-Alpin, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr reingehen und ja, natürlich, wenn sie wollen, ja, die haben Personal abgeworben, haben wir jetzt nochmal bestätigt bekommen. Ein Satz fiel noch, man muss aufpassen, dass es keine Sekte wird, glaube ich, hat er gesagt, der Wolfi Mayer. Ich glaube schon, dass es noch mehr in die Richtung geht, dass noch elitärer wird halt. Also es trägt sicher nicht dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von dir Red Bull da haufenweise Stipendien für Nachwuchskader jetzt zur Verfügung stellen wird. Aber ja, ich sehe das nicht so kritisch. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie du drüber denkst.
Ich sehe da durchaus ist es eine Gefahr? Weiß ich nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das in eine Richtung bewegt, die, also das Team Barilla gegen Grappus und gegen Almdudler fährt, na, das glaube ich nicht. Wir haben es hier aber mit einer anderen Art zu tun. Es geht jetzt hier um einen Hersteller. So, also es ist jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von einem Sponsoring, so, sondern das ist der Hersteller, der aber mit dem Sponsor verwoben ist. Und das, finde ich, bringt eine eigene Dynamik rein. Und das, was ich hier Mayer auch sage oder gesagt habe, was ich ihn gefragt habe. Und er sagt ja auch, das hat Rennstallcharakter, wenn dann Charlie Raposo aus Großbritannien und Henrik Kristoffersen aus Norwegen bei der Besichtigung mit dem Ferdinand Hirscher stehen. Dann hat das Rennstallcharakter. Das ist dann kein nationaler Verband, wie wir es kennen. Und da bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Und ich kann mir vorstellen, wir reden A von den Hirschers, wir reden B von Red Bull und wir reden C vom Jahr 2022. Im britischen Verband ist die Kohle mehr oder weniger weg. So ein Raposo denkt sich doch, naja klar, Van Dier ist meine Rettung. Nur dank Van Dier und Red Bull kann ich meine Karriere mehr oder weniger fortsetzen. Es fängt im norwegischen Verband, in den nordischen Disziplinen, im Skispringen, Biathlon und so weiter an, dass die Hauptsponsoren weg sind. Norwegen hat den Medaillenspiegel gewonnen. Aber wir reden von der erfolgreichsten Wintersportnation. Da hauen die Hauptsponsoren ab. Wenn es da Türen gibt und Türen sich öffnen, muss am Ende des Tages jeder Wintersportler auf sich selber schauen. Und wenn Red Bull und Hirscher, wenn die was richtig wollen, die Frage ist, wollen sie es? So, wenn sie es wollen, Lukas, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine andere Konstellation ist wie in den 90er Jahren, wo Skifirmen versucht haben, ihre Teams im Endeffekt aufzustellen. Wir haben eine andere Zeit und Red Bull bringt auch eine ganz andere Erfahrung und Perspektive mit. Schau in die Formel 1. So. Und was in der Formel 1 funktioniert, ja, warum probiert man es nicht mal im Ski-Weltcup? Und wenn es nicht klappt, ist man ja immer noch der Sponsor. Die werden sich nicht hinstellen und sagen, so, wir kommen jetzt und wir wollen das nationale Verbandssystem aus den Angeln heben. Und dass dieses nationale System nicht gänzlich verschwinden wird, bin ich auch 100% von überzeugt. Weil es auch Nachwuchs gibt und es gibt die zweite Reihe und nicht jeder wird als Superstar geboren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so unter dem Schirm, unter dem Radar tatsächlich entstehen kann und sich dann vielleicht irgendwann so entwickelt, wenn das super funktioniert, dass man sich selbst bewusst hinstellt und sagt, wir sind jetzt das Van Dier Racing Team. Und dann muss man aber auch natürlich immer wieder mit den Verbänden, muss man zwangsläufig Kompromisse finden. Man kann sich da nicht komplett abkapseln, weil also sonst muss der einen neuen Staat gründen, so Van Dier Land, weil Staatspräsident Johann Elias Van Dier Land so und dass die dann ihre eigenen Startplätze kriegen. Also brauchst du deine Nationalität, um starten zu können. Nichtsdestotrotz, ich sehe da durchaus eine Möglichkeit, dass den alpinen Skisport schon stark verändern kann.
Mir ist jetzt gerade noch die Idee gekommen, wir den Ferdl-Hirscher, den erkennt man halt auch und man weiß halt, dass er sozusagen ja für Van Dier halt mitarbeitet. Ich glaube halt, dass Firma XYZ, dass Atomic auch noch Berater auf der Piste stehen hat, die man halt nicht so kennt. Ja, also, Ja, müssten wir jetzt ein bisschen detaillierter
recherchieren. Ja, das nehmen wir einfach mal mit, so wenn wir den nächsten Gast haben. Ja, ja. Fragen wir doch da gezielt nach. Aber was hat Wolfi Mayer auch gesagt? Ja, die haben eine riesen Show abgezogen in Zölln. So, okay. Ich meine, ich kann euch schon auch verstehen, aber also ich finde, dass ich schon auch Argumente habe, die auch für meine Theorie sprechen könnten. So, ja. Was es am Ende wird, sprechen wir in 5 Jahren dann drüber. Aber ich glaube, es ist weder das eine noch das andere auszuschließen.
Ja, werden wir sehen.
Werden wir sehen. Spannend bleibt's. Wir behalten es natürlich im Blick. So, jetzt kommt eine kurze Passage. Da geht's auch jetzt um das Thema Fußball-WM, Pläne von FIS, Biathlon. Boah, da sagt er auch nochmal das ein oder andere Knackige. Ist ein bisschen kürzer, aber hören wir es uns einfach an.
Also, das darf ich jetzt einmal so nicht stehen lassen. Die sind selbstbewusst. Das gibt nämlich der Weltverband vor. Natürlich ist Biathlon der zweitgesehenste Sportart in Deutschland. Da kann ich schon mal einen Pups lassen da drauf und sagen, ja, ein bisschen stinken geht schon. Aber prinzipiell entscheidet sich ja der Weltverband, wie sie sich koordinieren. Ja. Aber es passt nicht so. Und gut, es passt auch in Deutschland nicht so, weil neben Fußball gibt es halt nichts mehr in Deutschland. Ich meine, so ist es halt. Ich glaube, dass es in anderen Ländern ein bisschen anders ist, dass man da eine andere Balance findet. In Deutschland ist es extrem schwierig, weil es halt nur eine Einbahnstraße ist. Ich meine, ich brauche halt nicht sagen, es gibt Fußball und dann gibt es Fußball und jetzt gibt es noch Frauenfußball und dann gibt es einmal eine Lücke und dann gibt es nochmal Fußball, dritte Liga, da spielen die 60er dann und dann kommt irgendwann einmal ein anderer Sport nochmal dran. So ist es halt. Ja. Darum ist die Kollision, glaube ich, in Deutschland ein bisschen härter wie in den anderen Nationen. Weil wenn ihr euch schaut, Italien, wie viele Sportsender es gibt. Italia 7, 8, 9, 10, wo Volleyball, Tennis und laufen. Bei uns ist das ganz anders. Aber prinzipiell passt es nicht zusammen. Und ich glaube auch, dass die Weltverbände das Ganze nicht so richtig ernst genommen haben in der Kalenderplanung. Das haben sie, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Und wenn das dann kommt, gell, und welche Wucht der Fußball hat, und wenn Deutschland, der eigentlich einer stärkster Markt ist, gell, dann glaube ich, ist die Glocke ein bisschen später zum Läuten begonnen, was da los ist. Dann wird man schauen, wie die Kompromisse passen. Wobei es für den Fußball auch nicht gesund ist, dass sie in Katar unterspielen. Also das muss man jetzt immer ganz objektiv sagen.
Ja, die Biathleten haben ja auch ihre Startzeiten schon an die WM angepasst. Muss man auch dazu sagen, dass die Rennen teilweise sehr früh beginnen, nicht zu kollidieren. Ja. Der Weltcup-Start ist an einem Dienstag. Kennt man so ja eigentlich auch nicht. Also ich
aber was, wie gesagt, die wissen schon, welchen Wert sie haben da drauf. Ja, ja. Aber zum Beispiel die Jungs von der FIS, die haben sie überhaupt nicht in den Griff gehabt. Ja. Aber es liegt ja auch an dem Präsidenten, weil er es nicht zugelassen hat, dass man langfristig Kinder bleibt. Ihr müsst euch vorstellen, der Kalender wurde jetzt am Wochenende bestätigt, obwohl der Weltcup schon begonnen hat. Ich meine, da kann jetzt jeder darüber denken, was er möchte. Ich werte das gar nicht, aber ihr müsst verstehen, warum vielleicht das ein oder andere Thema. Und wenn du jetzt die bei der FIS fragst, die erzählen dir natürlich eine ganz andere Story drauf. Ist mir aber am Schluss auch egal, was passiert jetzt. Also Fakt war, dass sie sich durch das, dass sie ja keine kontinuierliche Kalenderplanung hatten, diesen Kalender nicht bestätigen haben, bis im Oktober, wo die Weltcup ist, da hast du natürlich ein Problem, wie die Startzeiten gehören. Weil wenn der Anführungszeichen Präsident ein Rennen raus, dann streicht das raus, gab es ja noch nie. Also das höchste Gut der FIS war immer eine Long-Term-Kalender. Also die Veranstalter wussten auf 4 Jahre, wann sie dran sind. Und plötzlich ist es alles vom Tisch gewischt und es gibt es nicht mehr. Jetzt haben die natürlich, ich meine, das kann der Ralf natürlich anders da betrachten oder besser bestätigen, wie ich das, weil ich bin nicht bei der Startzeitengestaltung dabei. Aber ich denke mir, aus meiner Betrachtungsweise hat man es schon ein bisschen unterschätzt. Gell. Und dann, jetzt geht man ja bis zum 18. Dezember. Am Anfang haben wir gesagt, ja, wir sind ja am 10., 12. Dezember fertig und jetzt ist 18. Dezember. Gell. Da sind wir wo? In Gröden, alter Badier. Und da ist voll cool. Ja, da muss ich erst einmal die Fußballer bis erst einmal im Finale sein.
Ich bin nicht so ganz schlau geworden vielleicht. Ja? Er sagt irgendwie, dass die FIS es ein bisschen verschwitzt hat mit der WM. Beim Skispringen haben wir vorher von dir gehört, dass es durchaus so Bewegungen gegeben hat. Okay, und dass die Alpinen wahrscheinlich dann eher... Ich glaube, die Alpinen hätten gern, dass sie super konkurrieren könnten mit der WM. Aber es wird halt allerhöchstens in Österreich funktioniert, bei uns beiden wird es funktionieren.
In der Schweiz, die Schweiz sagt, also genau. Man geht mit dem Staatsfernsehen, wenn es kollidiert, wird Ski Alpin gezeigt, aber sonst wird es dünn.
Ja, ja. Eben. Ja, und das Interessante ist halt, was er irgendwie, gab noch kurze Einblicke, dass dieser langfristige Kalender, dass es den nicht mehr so in der Art gibt, dass es jetzt viel unsicherer ist. Und das ist doch ein großes Problem für Veranstalter. Du gehst natürlich auf Sponsoren zu und sagst, am 34. Dezember 2097 fahren wir, nein, so lange ist es natürlich nicht im Vorhinein, aber wir werden da drittes Wochenende im Jänner fahren wir die nächsten 5 Jahre, haben wir fix einen Vertrag und wollt ihr dabei sein oder nicht? Und das, die Sponsoren sagen ja nicht zu, wenn du sagst, ja, und übrigens, ja, müssen wir halt dann noch schauen, ob wir eh den Termin kriegen oder nicht. Aber ja, seid dabei oder nicht? das ist, glaube ich, ein großes Problem und das ist das, was so viele ärgert halt jetzt auch.
Ja. Mhm, absolut. Und denk zurück, als wir Sebastian hier zu Gast hatten, der als Helfer mit dabei war. Es sind ja auch solche Dinge, die organisiert werden müssen. So, ich kenne es vom Biathlon-Weltcup hier in Ruhpolding. Wenn du da fragst, wann geht denn die Vorbereitung, wenn du während des Weltcups fragst, wann geht denn die Vorbereitung los auf den neuen Weltcup, dann sagen die dir, wenn hier der letzte Schuss abgegeben wurde am Sonntag, beginnt eigentlich schon die Vorbereitung auf den Weltcup im nächsten Jahr. Deswegen, ja, auch hier ist Bewegung drin. Puh, mal schauen, in welche Richtung es geht. Und wenn Kollege Elias denkt, dass er mit dem Fußball konkurrieren kann, der Mann, je mehr man hört, umso mehr macht sich bei mir ein Bild breit, dass er echt in seiner eigenen Welt ein bisschen lebt. Und das gefällt mir nicht so. Haben wir es, oder? Lukas, ein kleines Segment haben wir noch. Da wird es jetzt spezifisch. Da geht es um Andreas Poelacher, den neuen Damencheftrainer. Und ich würde sagen, hören wir uns das noch an. Ist wieder ein bisschen kürzerer Teil. Und dann machen wir die Folge hinten raus zu.
Andreas Poelacher. Relativ großer Name.
Der ist nicht größer. Relativ.
Der
Riesenname.
Ja. Riesenname.
In der größer, aber der Name ist länger.
Ja, genau. Ja,
man muss sich daran gewöhnen.
Kannst du uns was dazu erzählen? Wie kam es zustande? hätte mich auch jetzt sehr überrascht. Was versprecht ihr euch denn davon? Kurz- und langfristig.
Also, zustande ist gekommen, Andreas und ich haben die gemeinsame Vergangenheit über die vielen Jahre. Wir haben damals im Europacup gemeinsam gearbeitet, dann bei den Techniken, also wo ich noch Trainer draußen war. Und der war mir als Mensch immer total wertvoll. Das war einer, mit dem konnte man immer, gell, immer normal reden. Passiert nicht immer. Besonders in dem Verhältnis Deutsch, Österreich, Schweiz und so weiter. Da gehen gelegentlich schon die Messer. Aber der Andi war immer völlig normal. Wir hatten auch immer ein sehr, sehr ein sportlich orientiertes, aber persönlich sehr faires Umgehen miteinander. Ich habe das damals nicht ganz verstanden, was der ÖSV da macht. Man kann über jeden reden, aber solche Menschen sind relativ wertvoll. Also die normal miteinander umgehen können, die jetzt keine Linkmittel sind und nicht auf Kosten von anderen unbedingt den Erfolg feiern müssen. Ich habe ihm damals gesagt, hey Andi, es war am Anfang eigentlich bloß ein Joke. Ja. Ich weiß was, wenn die der ÖSV wirklich nicht nimmt, gell, dann kommt zu uns. Ich habe damals ja der Jürgen, der kam einfach mit dem Team nicht mehr klar, das hat er auch dann selber eingesehen, also war eine Position frei, eine Führungsposition. Und ich habe gesagt, schau her, es ist eine brutale Herausforderung, weil wir sind eigentlich am Boden mit den Frauen. Er sagt, er braucht einmal so eine Herausforderung, weil wenn du natürlich die österreichische Herrennationalmannschaft trainiert hast, das ist FC Bayern, Real Madrid und Barcelona in einem zusammen. Das ist halt einfach das Beste, was da ist. Ist so. Auch wenn die Schweiz jetzt ein bisschen hinkratzen, aber wenn ihr euch die Historie anschaut, die österreichische Herrenmannschaft ist einfach top. Jeder Trainer, das hat der Matthias damals auch gemacht. Und das kam aus dem Gespräch raus. Und was ich mir davon verspreche, ich verspreche mir davon, dass ich jemanden kriege, der die Trainer einigt. Weil ich sage eigentlich, was wirklich Gift ist, gell, ist das Haschen nach Erfolg. Jeder versucht ein bisschen was an Erfolg. Ich habe das oft genug mitbekommen. Und da brauchst du vorne jemanden, der ein bisschen einen Rücken hat und die Leute dahin stärkt, zu sagen, hey Jungs, es ist jetzt nicht entscheidend, ob wir diesen kleinen Erfolg haben, ob wir die Emma Eichinger durchprügeln bis zum geht nicht mehr, dann ist sie nämlich am Schluss kaputt, sondern einer, der sich vorne hinstellt und ein bisschen was abfedert und sagt, hey, macht euren Job. Schaut euch die Entwicklung der Schweizer Techniker an. Heli Grug hat einmal für den DSV gearbeitet und haben wir gesagt, was machst du mit dem? Die Schweizer haben 10 Jahre auf dieser Mannschaft. Jetzt hat er die beste Technikermannschaft im Riesenslalom, die vorhanden ist. eine Kontinuität, aber er hat auch immer Persönlichkeiten vorne gehabt, die ihn den Rücken freigehalten haben, nämlich, dass er hinten arbeiten muss. Und das, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, obwohl wir immer die gleiche Richtung gehabt haben, Leute, kein Stress, wir müssen kontinuierlich arbeiten, wir haben es nicht geschafft dazu. Das hat der Jürgen nicht geschafft, das hat keiner so hingebracht, dass er vorne diesen Wind abfedern konnte und gesagt hat, okay, ich akzeptiere es jetzt, dass wir bloß mit einer am Start sind. Das ist nämlich richtig hart, wenn du vorher mal mit 8 am Start warst. Gell? Und das, glaube ich, versprechen wir von ihm als Mensch. Und er ist oldschool. Die jungen Trainer machen manche Dinge von der Methodik anders, wo es ihnen gut tun würde, wenn sie sich einmal ein bisschen zurückbewegen, wie man es auch früher mit Erfolg gemacht hat. Da gibt es jetzt viele Beispiele dazu. Und das verspreche ich mir von Andi. Aber in erster Linie verspreche ich mir eine menschliche Führung von jemandem, mit dem die Menschen gerne kommunizieren, mit dem die Menschen gerne sprechen und auch akzeptieren, wenn er mal sagt, hey Jungs, so geht es nicht. Wir müssen es anders da machen. Und das ist das Thema. Wir haben jetzt einen Vertrag eigentlich auf den olympischen Zyklus. Ich mache das immer mit dem Top-Personal so, dass nach 2 Jahren eine Ausstiegsklausel drin ist, wenn es wirklich nicht funktionieren würde, weil ich kann mir das nicht leisten wie im Fußball, dass ich dann, was weiß ich, die Abfindung zahle. Er hat 2x2, also gesamt 4-Jahres-Vertrag mit einer 2-jährigen Überprüfung, wo wir sagen, okay, wir passen zueinander, es ist das, was man sich vorstellt. Und so gehe ich halt das Team an.
Von beiden Seiten die Ausstiegsklausel?
Von beiden. Also das ist so vereinbart. Mhm. Ja, nach 2 Jahren. Aber der Vertrag an sich ist auf 4 Jahre angelegt. Also so einen olympischen Zyklus, das haben wir immer gemacht. Und da sind wir ja immer gut damit gefahren. Diese Klausel wurde nie gezogen, aber sie gibt jeden einmal festzustellen, passt man oder passt man nicht zueinander. Ja. Und wie gesagt, wir sind Skisport und kein Fußball nicht.
Ich habe jetzt gelernt, Andreas Poelacher ist oldschool, Tobias. Ja, das habe ich mir eher ein bisschen vorgestellt. Nein, er hat das so irgendwie dargestellt, dass er sicher auch nicht auf die Basics vergisst. Ja. Hat ja eine irrsinnige Erfahrung. Richtig coole Einblicke einfach, wie so eine Verpflichtung abläuft. Da hat der DSV natürlich einen Vorteil, finde ich, mit einem Wolfgang Mayer, der super vernetzt ist. Das hört man ja da auch irgendwie raus, dass da irgendwie permanenter Gesprächsbasis da ist mit solchen Leuten wie Andreas Poelacher. Und es tut sich ja irrsinnig viel am Trainermarkt. Wir versuchen das immer ein bisschen die wichtigsten Trainerveränderungen darzustellen am Anfang der Saison, aber in jedem Verband wechseln die Leute und es gibt ja für jede Disziplin dann irgendwie, je nach Größe des Verbands natürlich auch, Privatteams gibt es auch, wo auch Wechsel stattfinden. Also da tut es ja irrsinnig viel und wenn du da einen guten Überblick hast darüber, wer vielleicht wann abspringen könnte oder wenn du auch ein Gefühl dafür hast, hey, die Zusammenarbeit, die wirkt vielleicht gar nicht so so super und vielleicht könnte sich da was tun, dann könnte ich mir vorstellen, ist es da sicher sehr hilfreich, wenn man da mal die Fühler ausstreckt oder so im Vorhinein schon. Und eben über diese Vertragslaufzeiten, die er da erwähnt hat, hey, voll cool, dass man das einmal mitkriegt. Beim ÖSV wäre das irgendwie so offen wird das keiner aussprechen, sage ich jetzt einmal. Ja. Oder ich könnte mich nicht dran erinnern. Natürlich sagen sie, hey, die neue Riege soll jetzt natürlich für die WM in Saalbach sollen die ein konkurrenzfähiges Team zusammenstellen. Das deutet schon an, okay, vielleicht laufen die Verträge dann bis dorthin. Aber so dezidiert cool, dass er das sagt, eben nach 2 Jahren haben sie eine Option, dass man irgendwie sagt, okay, ohne Groll sozusagen, okay, es funktioniert irgendwie nicht, voll cool. Ja. Und spannend, ja, dass er da Unverständnis für die Entscheidung vom ÖSV hat, dass man den Andreas Poelacher gehen lässt. Er hat das Menschliche öfter hervorgestrichen jetzt in diesem kurzen Segment, und das ist ihm ja auch irgendwie, das hat man auch mitkriegt, sehr wichtig, den Wolfi Mayer.
Und auch ganz ganz ehrlich und offen gesagt, dass mit Jürgen Kraller nicht mehr funktioniert hat. So. Und dass er es nicht mehr hingekriegt hat. Weil, was ist denn unsere liebste sportjournalistische Floskel, die wir inflationär inzwischen um die Ohren bekommen? In beiderseitigem Einvernehmen. Ja, hört's auf, so. Verarscht uns nicht. Und er sagt halt, wie es ist. Und das finde ich gut. Und das macht für mich ein sehr interessantes und offenes, informatives Gespräch mit ihm entsprechend rund.
Ja, absolut. Na, ja, und er sagt, wir sind am Boden mit den Frauen. Stellt sie hin und sagt, wir sind am Boden, und der Boelacher, der hat da jetzt eine riesige Herausforderung und kommt irgendwie, ja, der gemeint irgendwie vom Serien-Champions League-Sieger zu einem Team, das gerade am Boden liegt, und das ist halt eine Herausforderung, die vielleicht für Boelacher dann auch reizend war, oder na, reizvoll.
Reizvoll. Ja. Hoffentlich am Ende auch reizend.
Ja, genau, ja. So rum. Ja, ja, Tobias, danke, dass du sozusagen auch das mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Von diesem DSV-Termin.
Mich kannst du losschicken, Lukas, das weißt du.
Ja, genau, sehr gut, das machen wir öfter. Sehr cool. Na, wir haben da ein bisschen was anderes mal ausprobiert jetzt, ja, dass wir das nicht nur als Interview sozusagen oder stehen lassen, sondern auch einmal unseren Senf dazugeben, ganz unverblümt. Ja, hat mir Spaß gemacht, war auf jeden Fall sehr cool. Und wir warten weiterhin darauf, dass der Weltcup dann wieder weitergeht.
Genau, in Levi, da stehen die nächsten Rennen an. 20. 21. November, Slalom. Melden wir uns vorher nochmal, machen wir eine kleine Vorschau auf den Slalom der Damen. Lukas, es wird dich nicht überraschen, dass ich auch einige Stimmen von Lena Dürr mitgebracht habe, von der Einkleidung. Ja, sie ist ja voll dabei in diesem Slalom-Kampf bei den Damen. Gibt da auch coole Einblicke, wie sich ihr Standing dann auch verändert hat. Das hören wir uns nächste Woche an. Wird wahrscheinlich ein bisschen kürzere Folge. Und dann hoffen wir, dass wir tatsächlich da über Rennen sprechen, die dann auch stattfinden können.
Ja, genau. Na, es schaut gut aus. Die Athletinnen habe ich gesehen auf Instagram, die sind eh auch schon dort, trainieren schon teilweise ziemlich coole Bilder. Da kriegt man schon wieder auf jeden Fall Lust auf Skifahren auch, muss ich sagen. Sehr cool. Da sind wir guter Dinge, dass es in Levi zumindest dann klappen sollte. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören bis an dieser Stelle. Wir hoffen, dass ihr uns auch nächste Woche wieder zuhören werdet. Schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr Feedback, Anregungen, wenn ihr Lob habt, das freut uns natürlich am allermeisten. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf den gängigen Plattformen, und wir gehen hoffnungsvoll in die nächsten Tage, hoffen darauf, dass es bald zum Wintereinbruch kommt, dass wir dann coole Rennen sehen werden. Bis dahin, alles Gute, Servus!